Es ist Folge 96. Meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. ja, fein, herein. Willkommen im Verein.
Wie geht's weiter?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Es sind nette Leute.
Ja. Klar.
Warte, ich muss.
Dann sind sie unsicher geworden im Song und haben angefangen. Ja.
Ja, herein. Willkommen im Verein.
Ja. Es kann aber auch sein, dass ich da gerade zwei Songs durcheinander schmeiße.
Nee. Warte, müssen wir hier ja mal richtig singen.
Weil das eine war, glaube ich, die Firma. Es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich. Und das andere war, glaube ich.
Jein, es ist 1996.
Jein?
Es ist, ja, von
aber es ist nicht die Firma.
Brot.
Fettes Brot.
Genau.
Ja, dann habe ich das auf einer ganz anderen Ebene verwechselt. Aber ist das nicht auch das Motto dieses Podcasts, der da heißt?
Zufällig verwandt.
Das sind wir.
Und wir sind?
Lea Zimny.
Und Jan-Philipp Zimny.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch.
Ja, stimmt. Eine unterwegs.
Unterwegs, Spezial, on the road, Mega-Episode, würde ich fast sagen. die ist 1 Million mal so groß wie eine normale Episode. Kilo-Episode ist 1000 mal so groß.
Yeah.
Mega-Episode 1 Million mal so groß.
Boah, wie eine Sonne so groß.
Wie die Sonne so groß ist unsere Liebe zu euch.
Oi, da draußen.
Hier an diesem Valentinstag, den 18. Januar 2026.
Das ist nicht Valentinstag.
Ist es nicht Valentinstag? Ist es nicht auch schön,
Ja, das ist auch schön.
Ist es auch nicht schön, wie gut ich rappen kann, so wie du rappst?
Warte, ich will doch mal jetzt gucken. Der Valentinstag ist ein Samstag, da kommt überhaupt gar keine Folge von uns raus.
Nee, am 15.
Ja, Valentinstag plus eins.
Heißt die Folge dann. Ja. Willst nicht an dich gestellt, aber so generell wäre es auch so eine schöne Frage. Möchtest du mein Plus eins sein zum Valentinstag?
Oh, aber dann am 15. Wenn man den vergessen hat, ne? Den Valentinstag und dann am 15. fällt einem auf, gestern war Valentinstag, dann sagt man hat das mit Absicht gemacht, weil Valentinstag plus eins und
es
du bist meine Plus
eins. Noch besser als Mega Valentinstag.
Erstmal Kilo Valentinstag.
Ja. Kilo-Valentin kann ja wirklich, klingt nach einer Einheit, kann man schon.
Ja, stimmt.
Fehlt noch in den SI-Einheiten.
SI? Sicherheitsinspektion?
Ja, das finde ich schöner. Ich will nicht überspielen, dass ich vergessen habe, wofür SI, ich glaube, das S steht für Standard, und aber das I kriege ich jetzt nicht. Sonst will ich überspielen, deswegen sage ich, deins gefällt mir besser. Was ich eigentlich eben sagen wollte war,
Entschuldigung, hatte ich dich getrieben.
Nicht nur nehmen wir diese Podcast-Folge auf Tour auf,
ey,
in einem Hotelzimmer in Bremen, das aus Datenschutzgründen nicht näher genannt wird. Wir nehmen diese Folge auch relativ früh am Tag auf, zumindest für unsere normalen Folgeaufnahmeverhältnisse.
Stimmt.
Und ist es nicht schön, wie schön knarrend meine Stimme so früh am Morgen klingt?
Hm. Ja, weil du hast ja aufgehört zu rauchen.
Ja. Aber gestern, wie das klingt.
Nee, Quatsch. Ja, wir sind in Bremen. Gestern waren wir in …
Oder wie ich es nenne, Bremen.
Bremen. Gestern waren wir in Münster.
Munich.
Nee, das wäre … Boah, stell mal vor.
Das wäre richtig schlechte Tourplanung.
Stell mal vor, wir wären einfach … von München nach Bremen gefahren gestern.
Selbst wenn wir direkt nach dem Aufstehen losfahren würden, würden wir, glaube ich, nicht rechtzeitig zum Soundcheck ankommen.
Ja. Nee, geht nicht.
Geht nicht. Können wir nicht. Deswegen haben wir uns entschieden, vorgestern in Münster zu sein,
genau,
nicht in München.
Und Jan-Philipp.
Nee, du hast es falsch ausgesprochen. Das H im Philipp kommt nach dem ersten P, nicht nach dem letzten P.
Ich kenne das doch nur von meinem Namen so.
Man spricht das P Philipp aus.
Also.
Und nicht Philipp.
Aber ich habe ja noch Jan gesagt. Dann ist die Aussprache ja anders. Also wenn man jetzt nur Philipp heißt, dann so. Aber wenn man vorher noch Jan heißt, dann ist es Jan Philipp.
Ja. Aber was regt dich denn jetzt so auf, dass du den Atem verlierst?
Mich hat das nicht aufgeregt. Ich war nur aufgeregt. Checkst du?
Ja, ein Teekesselchen.
Ja. Hat man den Unterschied auch gehört im Stimmen, in der Stimmfarbe?
In der Infektion?
Klang, in dem SI meiner Stimme?
Sound Indication.
Meiner
jetzt
Stimme.
Jetzt komm, mach Inhalt. So.
Ach so, genau, hatte ich kurz vergessen. München, jetzt hätte ich fast München gesagt.
Münster.
Du hast mich gerade aus dem Tritt gebracht.
Das ist doch, ich bin doch ein großer Bruder, das ist doch meine ganze Aufgabe. Mein ganzes Raison d'être ist doch nur, dich zu verunsichern.
Deine ganze Wien?
Raison d'être.
Das steht für?
Sinn des Lebens.
Ach so, Sicherheitsinspektion. Pass auf, ich war aufgeregt, weil Münster so viele Leute da waren, Jan, finde
ich. Ja, ich war aus demselben Grund aufgeregt.
Ja, viel, so viele Leute.
460 Leute ausverkauft im Cup 8 in Münster. So viel, also die größte Solo-Show, die wir bisher gemacht haben.
Ja, Mann.
Überhaupt. In 2014 habe ich angefangen, Solo-Shows zu spielen. Also jetzt.
Bist ein altes Pferd.
11,5 Jahre.
Ja.
Ungefähr. Ich bin ein altes Pferd. Ich finde es auch krass, also wenn ich mal so an die Anfänge zurückdenke, das erste Programm Bärenkatapult live, da hat sich echt einiges getan.
Da hatte ich mir, falls du dich daran noch erinnerst, hatte ich von der Schulleitung die Erlaubnis, mit Plakaten in jeden Klassenraum zu gehen und dafür Werbung zu machen.
Abgefahren.
Habe ich gemacht.
Ja, hat nichts gebracht.
Wohl, da waren ja wohl Leute.
Klar. Aber niemand aus unserer Schule. Ich weiß gar nicht mehr, für welche Show war denn das eigentlich. Also
wahrscheinlich den Wuppertal.
Vor allem aber 2014 warst du doch auch nicht mehr auf dem. Oder meinst du jetzt, hin und zurück nur bergauf?
Ja,
ich hatte mal so eine obskure Lesung 2012 oder 2013.
Ja.
Ich glaube eher so 2012. Da kam ja mein erstes Buch raus.
Ja.
Hin und zurück nur bergauf. Ja. Und da warst du dann noch in der Schule, definitiv.
Ja,
aber 2014 warst du nicht mehr in der Schule.
Ja, hatte ich mich verwechselt.
Ja, kann auch passieren. Helge Schneider hat einen ganzen Song darüber gemacht.
Dass er sich verwechselt.
Ich habe mich vertan.
Ja, hatte ich mich. Genau, aber dann zählt das nicht als Solo-Show? Nee, ne, weil das nur eine Lesung gewesen ist. Das war
naja.
Aber Solo auch und Show auch.
Ja, die Grenzen sind ja auch fließend.
Ja.
Also ich meine, das kommt, also klar, wenn, das ist, war jetzt keine Autorenlesung so richtig auch, also jetzt nicht so, dass ich einen Roman geschrieben hätte, das war ja auch eine Textsammlung und so weiter von Poetry Slam Texten, also es war, hey, komm vorbei, ich lese mal die Poetry Slam Texte vor, die ich bis dahin geschrieben habe, buchstäblich.
Ja,
also,
aber das war ja sehr lustig.
Ja, aber heute ist es schon besser.
Ja,
also
natürlich.
Ist es ist überhaupt kein Vergleich, wie viel besser ich heute bin als damals. Das war lustig, keine Frage. Aber das war auch viel lustig, weil ich süß und jung war. Und oh, guck mal, er versucht's und so.
Aber ja, das war, und also man muss auch sagen, also ich fand das sehr lustig, weil ich hatte ja meine Freundin Lilly mit nach Münster genommen und die hatte vorher gesagt, also ne, sie kannte dich, bevor sie mich kannte und ne, dann war lustig und so und sie kannte dich halt von deinen Poetry Slam Texten und Auftritten und hatte aber dann nie eine Show von dir gesehen und dann hat sie da das erste Mal diese Show gesehen und war völlig aus dem Häuschen.
Ja.
Weil sie so war so, oh mein Gott, der ist ja so lustig. Und sie kannte ja, wie gesagt, nur diese 5 Minuten Slam-Auftritte.
Ja.
Und das ist ja überhaupt nicht miteinander zu vergleichen.
Überhaupt nicht.
Genau, und sie war so geplättet.
Ja.
Sie war richtig so, oh mein Gott, und ich wusste ja nicht, ich konnte ja nicht ahnen, der ist ja so lustig.
Ja.
Ja, das ist
ich bin auch, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich bin auch auf der Bühne lustiger als privat, aber geht. Ich glaube, ich bin ähnlich lustig.
Ja, würde ich auch sagen.
Die Lustigkeit durchdringt schon mein ganzes Leben.
Ja, ja, weil du hast ja das, wie ich finde, sehr besondere Talent, dass du diese zwei Arten von lustig sein beide beherrscht quasi.
Welche sind das?
Also, das, wie ich auch manchmal lustig sein kann, aus einer Situation heraus.
Ah,
ne?
Die zwei Arten. Von,
genau, okay. Also du bist quasi, man unterhält sich und dann droppst du so eine lustige Line, die halt in den Kontext passt und aber auch nur in diesem Kontext lustig ist, ne? Weil es dann so Situationskomik ist, man kann es nicht nacherzählen. Und die Art von lustig, die halt so wenige Leute schaffen, von sich aus heraus, ohne Kontext lustig zu sein.
Ja, wo du dir selber deinen eigenen Kontext schaffen musst mit den Leuten.
Genau.
So. Und ja, du hast recht, das sind aber wirklich zwei verschiedene andere. Ich glaube, das sind auch ja. so richtig zwei verschiedene Skills.
Ja.
Und es gibt eine ganze Menge Leute, die können so spontan lustig sein ja. im zwischenmenschlichen Miteinander mit Freunden und so weiter. Aber dann auf der Bühne ist das total schwierig.
Ja,
und
ja.
es gibt auch Leute, die können auf der Bühne das hinkriegen und die sind dann aber nicht so gut im spontanen Miteinander, was glaube ich eher selten ist. Also viel ja. verbreiteter ist, dass die Leute spontan mit ihren Freunden in entspannten Situationen lustig sein können.
Ja, glaube ich auch.
Und ich glaube, mittlerweile glaube ich sogar, dass auch jetzt nicht für jede beliebige Zahl, jede ganze Zahl größer eins als Publikumszahl, Anzahl an Leuten im Publikum. Aber 100 Leute im Publikum ist ein anderer Skill als 50 Leute im Publikum.
Ja.
500 Leute im Publikum ist auf jeden Fall ein anderer Skill ja. als 100 Leute, als 50 Leute im Publikum.
Ja.
So. Du musst auch beides ist, klingt so doof, weil das jetzt wieder quasi, das klingt so, als würde ich das mit dem Arsch, die Unterscheidung, die wir gerade gemacht haben, mit spontan lustig mit Freunden und auf der Bühne lustig sein, mit dem Arsch wieder einreißen. Aber du musst bei 50 Leuten im Publikum wesentlich persönlicher sein
ja.
als bei 500. Du musst bei 500 auch irgendwie persönlich sein, aber weniger Leute direkt ansprechen und weniger direkt mit den Leuten arbeiten.
Ja, ja.
So. Stell dir, also wenn du 50 Leute im Publikum hast, ist das eher so eine Situation, wo du bist in einem Hotelzimmer, so wie jetzt, und da sind halt dann so eine Handvoll Leute und du musst sie bespaßen und dann redest du persönlich mit denen, dann fängst du nicht an, einen Vortrag zu halten, das wäre weird.
Ja, ja.
Aber wenn da 500 Leute sind in einer großen Halle, dann musst du mehr Vortrag machen, aber das muss sich für die Leute so anfühlen, als würdest du sie direkt ansprechen.
Ja.
Und das sind so Sachen, die liebe ich an meinem Job sehr, diese Unterscheidung. Und das Lustige ist, das muss man auch alles trainieren.
Mhm.
Ich glaube, also so aktuell spiele ich ja so 200, 300 Leute in der Größe, so im Schnitt zumindest.
Mhm.
Und Münster ist ein Ausreißer nach oben, der nicht mehr mitgewertet werden kann. Und wenn ich jetzt wieder vor 20, 50 Leuten oder sowas auftreten würde, ich würde nicht dahin gehen und das sofort super machen.
Ja, glaub auch.
Ich müsste mich daran gewöhnen.
Glaub auch.
Ich bräuchte so 2, 3 Shows bestimmt, um wieder reinzukommen, weil ich das ja auch, viele Jahre bin ich ja vor solchen Menschengruppen aufgetreten.
Ja.
Solchen Menschengruppen.
diese Menschengruppen.
Aber da müsste ich erstmal wieder reinkommen.
Ja, ich glaube auch. Also ich habe 2 Theorien.
Bitte teile sie mit mir. Ich bin neugierig und gespannt.
Die erste Theorie ist, ich glaube, du musst bei 20 bis 50 Leuten viel mehr arbeiten als bei 500 Leuten, weil wenn du 500 Leute hast und die fühlen sich anonymer, das heißt, die lachen ausgelassener, Lachen steckt an, das heißt, dass wenn bei 500 Leuten eine Person anfängt zu lachen, dann lachen schneller alle mit. Und bei so 20 bis 50 Leuten, da schämen sich die Leute noch eher zu lachen, weil sie denken, man kann mich ja identifizieren.
Ja.
Und deswegen halte ich mich zurück. Das merkt man ja auch, wenn man so zum Beispiel Auftritte in Hörsälen hat, wo du entweder Licht ganz an oder Licht ganz aus und dann sind da die ganzen Leute, die in diesem Hörsaal sitzen, alle komplett angestrahlt. Dann sind alle so, oh, ich bloß keine Regung, ich will nicht auffallen, so.
Ja.
Und das hat man, finde ich, auch gemerkt jetzt in Münster. Da war ja diese Frau, die so gelacht hat wie eine quietschende Tür.
Ja, wunderschön.
Wunderschön, genau. Und das steckt ja dann auch sofort an.
Ja,
ne? Also dann,
da muss ich dann auch gar nicht viel machen.
Genau, also dann ne, ist da so ein Lachen, auf einmal hast du so ein und alle sind so.
Ja.
Ne? Und das hast du bei 20 bis 50 Leuten viel, viel weniger. Und deshalb ist da, deshalb glaube ich auch, dass das stimmt, dass man da persönlicher sein muss, damit die Leute sich nicht schämen.
Ja, ja. Du musst, also ich glaube, du musst, es sind zwei verschiedene Arten von Arbeiten, aber du musst bei beiden Sachen richtig doll arbeiten, aber auf unterschiedliche Arten und Weisen.
Ja, genau.
Und du beschreibst es sehr richtig und sehr treffend, finde ich voll cool. du musst die Leute, ne, besonders persönlicher, damit die halt genau diese Scham verlieren. Ja. Oh, die anderen Leute können mich identifizieren. Du musst sie persönlich ansprechen, damit die sich wohlfühlen.
Genau.
Und dann sagen, es ist nicht schlimm, wenn ich hier mich offenbare und preisgebe, was lustig ist.
Ja.
Oder was ich lustig finde. Bei 500 Leuten im Publikum musst du, also diese, das haben die nicht, weil die Leute sich verstecken können in der Masse und in der Dunkelheit, wie du sagst.
Ja, ja.
Aber ich muss viel größer sein auf der Bühne bei 500 Leuten.
Klar. Ja,
ich muss viel mehr senden und projizieren und so weiter und Stimmung machen, also die Leute ziehen, einfach weil der Raum so viel größer ist, dass halt ganz viel, ne, wenn wir jetzt so miteinander reden, reichen relativ subtile Gesten, Äußerungen, Ausdrücke und Stimmveränderungen, weil ich sofort, ich bin ja in deinem Gesicht, so du kriegst ja sofort mit, was ich meine. Ja. So, aber wenn dann halt da Leute sitzen, die 50 Meter von dir entfernt sind, das musst du überbrücken. Da kannst du nicht blinzeln und dann hoffen, dass die Leute in der hintersten Reihe das mitbekommen.
Ja.
So. Deswegen werden ja dann auch ab einer gewissen Größe Leinwände aufgebaut und dann halt das nochmal übertragen, damit die Leute halt diese subtilen Sachen mitbekommen.
Ja, weil ab einer ganz gewissen Größe, da hilft ja dann auch keine Körpersprache mehr, weil da siehst du ja auch den Körper dann nur noch so Stecknadelkopf groß.
Ja.
Da brauchst du die Bildschirme, um überhaupt irgendwas aufnehmen zu können.
Und das ist übrigens auch einer der Gründe, weswegen ich glaube, dass das, was ich machen würde, nur bis zu einer, also das, was ich mache, nur bis zu einer gewissen Größe funktionieren würde. Also ich glaube nicht, dass ich so eine Zehntausender-Halle spielen könnte, weil ich, also zumindest nicht langfristig, weil ich nicht groß genug senden kann. Ich
ich glaube schon.
Also,
du müsstest anders dein Programm gestalten. Aber
ja, ich müsste ein anderes Programm machen, was viel mehr auch so Show-Elemente hat.
Ja.
Viel mehr Musik zum Beispiel, was so eine ganze Bühne und so einen Raum füllt. Aber was ich meine ist, ich könnte das ein-, zweimal und dann habe ich so viel Energie verbraten, dass ich das, also dass danach dann halt schwierig wird. Ich könnte das nicht so, wie wir das im aktuellen Tourbetrieb zum Beispiel machen.
Ja.
Einfach, weil ich nicht die Kraft habe, so groß zu senden über so einen langen Zeitraum.
Ja.
Punktuell, ein-, zweimal im Jahr, vielleicht, weiß ich nicht.
Müsste man ausprobieren.
Aber müsste man ausprobieren. Aber zum Glück sind wir ja noch nicht in der Situation, wo wir das ausprobieren müssen.
Aber ich habe noch eine zweite Theorie.
Ja, wenn wir deine zweite Theorie, die ich auch unbedingt hören möchte, wenn wir die haben, kannst du mich daran erinnern, dass ich ich habe auch noch eine Frage an dich.
Okay.
Das ist natürlich jetzt die für diese Folge besonders angebracht und apropos.
Okay, ich erinnere dich. Aber meine zweite Theorie ist, dass das aufregungstechnisch egal ist, also ab einer gewissen Größe, ich würde sagen, wenn 10 Leute im Publikum sitzen, ist man, glaube ich, viel aufgeregter als bei 1000, würde ich sagen. Weil wenn das 10 fremde Menschen sind und du kannst jeden Einzelnen angucken und sehen, während du das Programm machst, wem es gefällt und wem nicht.
Ja.
Horror. Und irgendwann ab einer Größe von, ich würde sagen 100, ist es egal, ob da 100, 200, 500, 1000 oder 5000 Leute sitzen.
Das würde ich so nicht unterschreiben, tatsächlich. Ich glaube, also zumindest meiner Beobachtung nach bei mir selber, für allgemein kann ich dir nicht sagen, aber bei mir selber weiß ich bin immer dann aufgeregt, wenn was passiert, woran ich nicht gewöhnt bin. Das heißt, ich war zum Beispiel vorgestern in Münster recht aufgeregt, weil da 460 Leute saßen und wir noch nie so viele Leute hatten bei einer Show.
Ja.
Dann bin ich aufgeregt. Wir hatten aber im Herbst 2025 eine Show mit 400 Leuten in Hamburg.
Ja.
Und da würde ich dir dann schon zustimmen, den Unterschied zwischen 400 und 460 merkst du nicht.
Ja.
Du merkst dann wahrscheinlich wieder so einen Unterschied, würde ich vermuten, zwischen 400 und 500 oder 400 und 600, würde ich sagen. Wenn das dann so 50% mehr ist, dann glaube ich, merkst du wieder einen Unterschied, wie sich, ob sich das irgendwie anders verhält. So.
Ja.
Aber Ich glaube, also ich wäre jetzt halt auch geregt, wenn ich vor aufgeregt, wenn ich vor 10 Leuten spielen müsste. Mhm. Einfach nur, aber weil ich das nicht so häufig mache. Und weiß ich nicht, wenn wir jetzt angenommen, wir hätten jetzt eben ab Februar, ab März irgendwann eine Show mit 500 Leuten, dann wäre ich auch aufgeregt, aber weil ich mir das selber mache, weil ich denke, oh, 500 ist aber mehr als 460, das muss sich anders anfühlen, so, nee.
Ja, weil, also meine Theorie kommt daher, dass ich so denke, gerade auch so bei Konzerten, irgendwann siehst du es ja nicht mehr.
Ja. Das
also
stimmt.
Dann siehst du ja nicht mehr, ob da jetzt 1.000 oder 3.000 stehen,
ja.
Weil da ist halt ein Saal, der voll ist mit Menschen.
Ja.
Und klar, du bist dann natürlich geübt und kannst irgendwie an der Location Größe erkennen, wie viele Leute passen da jetzt rein und so und dann natürlich irgendwie grob schätzen. Aber, ne, und das meine ich so, ab einer Größe von 100, dass man dann halt, also klar, vielleicht kann man das sehen, dass das statt 100, 200 sind oder 500 statt 400.
Mhm.
Aber wenn man jetzt ausklammert, dass jetzt 500 die größte Show wäre, dann würde es ja aufregungstechnisch keinen Unterschied machen.
Also wenn du mich quasi da reinschicken würdest in eine 500er Show, ohne dass ich weiß, dass das 500
genau.
Leute sind.
Ja.
Weil du siehst, ich glaube, es ja nicht. Ich wäre weniger aufgeregt, auf jeden Fall.
Ja.
Gar keine Frage, aber ich würde zum Beispiel einen Unterschied zwischen 500 Leuten und 300 Leuten merken. Also wir hatten ja gestern in Bremen, hatten wir ja 300 Leute.
Ja, ja, so, aber das ist nicht der Punkt, also nicht, mein Punkt ist nicht, dass du das merken würdest, sondern die Aufregung. Also es ist dann quasi aufregungstechnisch egal, ob da 300 oder 500 sitzen.
Okay.
Also bei dem einen ist man nicht aufgeregter als bei dem anderen. Wenn man jetzt ausklammert, dass, ne, also wenn es jetzt regelmäßig 500 Shows geben würde.
Das, also wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde, so die Nervosität steigert sich nicht ins Unermessliche.
Genau.
So, du bist nicht, also angenommen, es gibt eine Skala von 0 bis 10 aufgeregt und bei 10 ist so, du stirbst, weil du so aufgeregt bist und bei 0 ist so, Ruhepuls von 0, also du bist tot auch, die Skala geht von tot bis tot. dann bist du nicht bei 500 Leuten 8 aufgeregt und bei 1.000 Leuten 9 und bei 5.000 Leuten ab einem gewissen Punkt, also ich glaube, es ist immer gleich, weil das eher davon abhängt, war ich schon in der Situation oder nicht, aber es steigert sich nicht unendlich weiter. So, dann könnte ja theoretisch ab einer gewissen Größe niemand mehr vor so vielen Menschen sprechen, weil die Leute einfach platzen würden oder tot umfallen würden.
Ja, genau, das, das meine ich. Und jetzt hattest du noch eine Frage an mich.
Ja.
Ja.
Bevor ich dazu komme, es ist ein ganz schönes Beispiel, weil diese Sachen vor Menschen reden oder sowas oder auch Höhe ist nicht inhärent gefährlich.
Ja.
Das ist nicht an sich, selbst sich vor 1.000 Leuten im Publikum blamieren, ist, also du wirst es überleben.
Ja.
Und irgendwann weiß das niemand mehr.
Ja.
Das sind wirklich so Sachen, wo das Gefühl sich hauptsächlich aus der eigenen Bewertung und Betrachtung der Situation speist.
Ja,
so.
Total.
Nicht, dass das illegitim wäre, so dazu zu fühlen, aber das legt ja die Vermutung nahe, oder gleichzeitig legt es die Vermutung nahe, man kann was machen. Ne? Mhm. Du hast das in der Hand, du kannst deine Einschätzung und Bewertung dazu ändern und wahrscheinlich wird sich dann auch dein Gefühl dazu ändern. So. Und was voll hilft, ist ein bisschen Respektlosigkeit auch. So.
Ja, das mögen die Leute ja auch.
Nee, ja, nicht nur im Umgang mit dem Publikum, weil das denen auch zeigt, dass du in Control bist und die sich halt auch entspannen können, weil die wissen, oh, da wird jetzt nichts Peinliches passieren, weil der weiß, was er macht oder er gibt zumindest vor zu wissen, was er macht. Das reicht ja auch schon aus. Deswegen zum Beispiel auch so Teil von der Show ist ja vor dem Mittelalter-Rap. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass manche das zum Beispiel unangenehm finden oder komisch und so weiter. Gerade wenn dann jetzt Leute im Publikum sitzen, die jetzt nicht so einen Bezug zum Mittelalter oder zu Rap haben und so weiter. Und ich mache ja dann so einen Witz, so, ja, ich habe Mittelalter-Rap entwickelt, ich habe mich gefragt, worauf wartet die Welt nicht? Aber das ist mir ja egal, worauf die Welt wartet.
Ja.
Ich mache, worauf ich Bock habe.
Ja,
so, das projiziert halt schon eine Menge an Selbstbewusstsein.
Ja, ja.
Und das ist natürlich auch für mich, um, hey, hier zu performen zu können, aber halt auch genauso für die Leute, dass sie wissen, oh, okay, das, da kann jetzt, das kann, klar, das ist, kann mir nicht gefallen, aber es wird nicht so fremdschämen peinlich, dass ich sterben möchte.
Ja, ja.
So.
Ja, weil das ja auch beeindruckend ist, ne? Also, und auch ja was, was man selber immer machen möchte, so. Das machen, worauf man Bock hat.
Ja.
So, wie cool ist er denn? Er macht das, worauf er Bock hat.
Ja, genau.
Und das, ja.
Und, oh, jetzt, ich dachte, ich hatte noch einen Gedanken, aber er ist weg. Aber kommen wir zu der Frage, die ich dir stellen wollte. Weil nicht nur war, ist jetzt besonders, dass wir diese Podcast-Folge on the road aufnehmen und vorgestern größte Show hatten bisher, sondern es ist auch besonders, dass du mal mit mir ein bisschen weiter entfernt auf Tour bist.
Ja.
Das hatten wir so noch nicht. Wir hatten immer halt Sachen, die, du warst bei Sachen dabei, wo wir am selben Abend zurückgefahren sind.
Ja. Und dann hatte ich in meinem Bettchen Hayabu.
Genau. Und du, natürlich, du hast schon mit dem Lumpenpack Nightliner-Produktionen gehabt und so weiter. Aber wir waren noch nicht so in dieser Konstellation.
Ja, das stimmt, ja.
So auf Tour.
Ja, das ist
wie ist das? Wie findest du, wie gefällt es dir? Was ist dir aufgefallen? Was kann ich verbessern?
Ja, da, also jeder, ach, dafür ist der Bogen, der hier liegt, den ich ausfüllen soll.
Genau. Ist einen kleinen Evaluationsbogen mitgebracht. Vor allem eben noch so, ne, über Selbstbewusstsein und Confidence und so weiter gesprochen und dann jetzt so. Entschuldigung, ihr könnt das nicht sehen, weil wir diese Folge, dadurch, dass wir sie on the road aufnehmen, leider nicht filmen können. Deswegen sorry an alle unsere Patreons. Aber ich habe die, ich habe so Fingerpistole gemacht, aber die dann die Läufe der Fingerpistolen so gegeneinander und dann dieses so
dieses
awkward
Uwu.
Uwu, awkward Uwu.
Die Uwu-Geste.
So viel zum Thema Cringe.
Ja. Die Uwu-Geste. Kannst du so Uwu sagen? Nee, mach nicht.
Nein.
Boah, das ist so cringe. Oh Gott, schon wenn ich mir vorstelle, wie du sagen könntest, cringe ich dermaßen weg.
Ja, vor allem, angenommen, ich würde mir jetzt richtig Mühe geben,
ja,
das so zu machen. Da gibt es ein Drittel da draußen, die interessiert das gar nicht, die sind so komisch. Ein Drittel da draußen ist so, findet es so schlimm, dass die aufhören, diesen Podcast zu hören. Und ein Drittel da draußen creamt sich selber in die Hose, wenn die das hören.
Ja.
Und da habe ich auf all das habe ich keine Lust.
Nee, ja, ja, ja. Philipp, ich habe Schmerzen in meiner Hand vom ganzen Stricken.
Das ist dein Feedback zu der Tour, dass wir.
Nein.
Ja, du hast ein neues Hobby.
Ja, ich stricke jetzt seit genau einer Woche. Vor genau einer Woche habe ich angefangen und ich habe schon einen Schal fertig. Also.
Ja, und dann wundert mich das gar nicht.
Wirklich, das ist ganz, ganz schlimm. Hier, diese, vom Ringfinger runter in die Hand.
Du hast ja sogar gestern während der Show in Bremen gestrickt.
Ja, hast du das gesehen?
Du hast mir das hinterher erzählt.
Ach so, echt?
Ja, so, irgendwas war neu, irgendwas habe ich gestern, improvisiert. Und dann haben wir hinterher darüber gesprochen. Du meinst, ja stimmt, da habe ich da gesessen am Merch und gestrickt und dann gehört, ach, das ist neu, so. Und deswegen weiß ich, dass du gestern während der Show gestrickt hast.
Ja, das war. Aber zurück zu deiner Frage, die du vor einer halben Stunde gestellt hast. Also ich, wirklich im allerbesten Sinne, ist es nichts Besonderes.
Es ist ganz unaufgeregt, ne?
Genau, es ist ganz unaufgeregt, ganz normal und als wäre es jede Woche so.
Ja, ist ja für mich auch.
Ja, eben. Aber also.
Aber es war keine Umstellung für uns. Ne?
Genau. Es war jetzt nicht irgendwie komisch oder besonders aufregend.
Oder neu oder.
Genau, oder anstrengend oder so.
Du musstest dich nicht irgendwie anders einstellen oder.
Genau, gar nicht. Also ich kenne ja. Also ich kenne ja jeden einzelnen Part davon. Ich kenne mit dir unterwegs sein.
Ja.
In general. Ich kenne mit dir bei einer Show sein. Und ich kenne unterwegs sein.
Ja.
Und das ist ja einfach nur all das zusammengepackt und dementsprechend ist es wirklich im allerbesten Sinne ganz normal.
Ja.
Und fühlte sich jetzt gar nicht irgendwie anders aufregend und neu an, sondern so, ah ja, jetzt sind wir halt unterwegs.
Das Lustige ist, eine meiner Tourbegleiterinnen, Alex, liebe Grüße an der Stelle.
Liebe Grüße.
Die hat auch immer wieder ähnliche Sachen betont. Sie sagt, ich bin, also sagt dann zum Beispiel, ich bin total gerne mit dir auf Tour, weil das so entspannt ist.
Mhm.
Es ist nichts, ich meine, ich habe ja auch keine Star-Allüren und sowas. Mhm. Ich habe jetzt nicht, komme dann um die Ecke und bin auf einmal am Boden zerstört und muss aufgefangen werden. Mhm. Ich komme nicht und brauche auf einmal jetzt aber bitte drei Background-Tänzerinnen und besorg mir die.
Mhm.
So, oder bin halt die ganze Zeit super hibbelig und dann muss dann gucken, dass man mich in die richtige Bahn gelenkt bekommt. Mhm. Oder will ständig rausgehen und irgendwie Sightseeing und dann musst du dir als Tourmanagement noch irgendwie Programm ausdenken oder so. Nee, ich habe Bock auf die Shows, ich möchte die machen. Ich brauche zwischendurch ein bisschen Erholungsphase, damit ich das hinkriege. Und gestern über den Tag, ne, nachdem wir aus Münster nach Bremen gefahren sind, so, dann war erstmal ein bisschen Schläfchen machen nach dem Mittagessen. So. Und dann hast du gestrickt und wir haben gemeinsam Scrubs geguckt.
Ja.
So.
Ja, das ist aber, man muss auch sagen, bei dir sind aber auch irgendwie, also zumindest immer, wenn ich dabei bin, halt auch alle Beteiligten so entspannt.
Ja.
Also sonst hast du ja als Tourmanagement so die Aufgabe, okay, die quasi die Künstler- und Crew-Seite beruhigen oder Veranstalter beruhigen.
Ja.
So, ne? Also du bist ja auf diesem Drahtseilakt zwischen Crew und Veranstaltungsort.
Ja.
Und versuchst da irgendwie für alle ein halbwegs angenehmes Erlebnis draus zu machen und bist ja quasi so dieser Schwamm für die Aufregung
du
und den Stress.
Du saugst von allen Seiten alles auf, die Gefühle von allen Leuten.
Genau. Und bist ja auch im Grunde dafür zu sorgen, dass die da jeweils nichts von erfahren. Ne? Also du saugst quasi von der Crew-Seite den Stress auf und kannst dann dem Veranstalter überbringen, bei uns sind alle ganz entspannt. Weil du hattest ja gerade den Stress aufgesaugt, das heißt, alle sind ganz beruhigt und sind ganz glücklich und alles ist ganz toll. So.
Ja.
Und aber auch wenn der Veranstalter dann in Panik gerät und so und hier und das und was ist damit und so, dann saugst du das alles auf und gehst dann auf die andere Seite und sagst, nee, beim Veranstalter ist alles super, alles klar, weil du hast ja gerade schon wieder den Stress aufgesaugt und sowas.
Ja.
Und dieses Hin- und Her-Gesauge, kann man es vielleicht nennen. Ist ja bei dir gar nicht notwendig, weil du so entspannt bist und die Veranstalter, zumindest wenn ich dabei bin, auch meistens so entspannt sind. Häufig kennen wir die ja auch schon, gerade ne, wenn es bei uns in der Gegend die Sachen sind, wo ich sonst halt immer mitkomme, ne?
Ja.
Da, die kennen wir alle seit 100 Jahren und die freuen sich dann immer und sind dann schon so, ach, das ist immer so toll, wenn ihr da seid und so. Ja, weil wir maximal entspannt ankommen, das wissen die schon, dann sind die entspannt, alle sind entspannt. Und
ja,
so.
Die wissen halt schon, dass das für die ein angenehmer Arbeitstag wird.
Genau.
Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das nicht nur einmal den Leuten halt allen zugutekommt, das ist klar, wenn die einen entspannten Arbeitstag haben, ist immer besser, als wenn du einen stressigen Drecksarbeitstag hast, klar. Ja. Aber ich glaube, dass auch die Show und die Leute im Publikum und dass es für alle besser wird, wenn die Leute entspannt sind. Stell dir mal vor, du kommst auf eine Veranstaltung und da ist vorher schon im Hintergrund so viel passiert, was du gar nicht mitbekommen haben kannst, dass schon der Security-Mensch am Einlass schon so jetzt aber los hier. Und dann ist es schon, oh, okay.
Ja, so. Voll. Total.
Und klar, das muss einem dann nicht den ganzen Abend verderben, aber es ist halt schon ein cooleres Gefühl, wenn dann schon der Seko-Typ sagt, hey, schön, dass du hier bist, willkommen.
Ja, voll.
So. Und zum Beispiel in Münster, die Jasmin, liebe Grüße an der Stelle.
Ja, liebe Grüße.
Die da unsere Veranstalterin ist, die lässt sich jedes Mal für Shows mit mir einteilen. Einmal, weil ich ja aber auch mehrfach betont, dass ich gerne mit ihr zusammenarbeite. Sie arbeitet anscheinend auch gerne mit mir zusammen. So, wenn das einseitig wäre, würde sie sich wahrscheinlich nicht einteilen lassen. Hoffe ich zumindest. Und mit der habe ich nämlich über ein ganz ähnliches Ding gesprochen, dass sie sagte, so bei dir ist auch immer so entspannt. So, aber auch wenn mal irgendwie was schief läuft, dann weiß man auch, dass ist das überhaupt nicht schlimm. Und ich sage, ja, wir sind ja auch alle nur Menschen, natürlich läuft mal was schief, so, und sie sagte dann was ich auch gerne sagte, im weiteren Verlauf dieses Gesprächs, sie sagte, ja, wir operieren halt auch keine Babys am offenen Herzen, so, was die 1:1 eine Formulierung ist, die ich auch hin und wieder so verwende, so, ja, wir holen keine Leute aus brennenden Gebäuden, wir operieren keine Babys am offenen Herzen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Show nicht so gut war. Das ist schade und das ist besonders schade für die Leute, die Eintritt dafür gezahlt haben. Ja. Ja, aber niemand ist dann kaputt, verletzt, tot, irgendwie sowas. Deswegen dürfen wir da auch ein bisschen entspannt an die Sache rangehen.
Ja,
so.
Ja, voll.
Und ich glaube halt, dass halt auch dieses so zu sagen, so hey, auch wenn du einen Fehler machst, ist nicht schlimm. Ich habe auch zu Jasmin gesagt, so weißt du, wie viele Fehler ich mache? Weißt du, wie viele Teile vom Programm ich vergessen habe? Oder, oh, ich wollte eigentlich den neuen Beat für den Mittelalter-Rap schon längst auf mein Tablet geladen haben und das habe ich dann während des Soundchecks gemacht.
Ja,
so.
Ja.
So. Und ihr sagte alle gar nichts zu. So, ja, dann muss ich euch auch nicht aufknüpfen, nur weil ihr jetzt, weiß nicht, weil der Einlass 5 Minuten später losgeht. Meine Güte.
Ja, aber das ist ja auch, also ne, diese Star-Allüren, ne, das ist ja dann genau das. Also du darfst quasi selber jeden Fehler machen, aber sobald jemand anders einen Fehler macht, gibt es halt eine Abmahnung oder
ja,
so. Also gibt's. Ärger.
Ja, Kasala.
Genau, weil du bist ja der große Künstler, der darf alles und alle anderen dürfen gar nichts, weil die sind nicht die großen KünstlerInnen. So. Ja. Und also ich habe jetzt persönlich mit noch keinem Künstler oder Künstlerin zusammengearbeitet, wo das so war.
Mhm.
Kann mir das auch ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Ich spill jetzt mal heißen Tee. Mhm. Einmal wurde ich gefragt, ob ich mit wem auf Tour gehen möchte, wo ich mir aber schon so dachte, boah, nee, das wird safe so, gar keinen Bock. Und dann gesagt habe, nee, es kommt nicht für mich in Frage.
Das musst du mir hinterher nach der Aufnahme sagen.
Wo ich dann so dachte, nee, Weil man, ne, die Szene ist ja dann doch irgendwie auch ein Dorf und alle kennen sich irgendwie und man trifft alle immer überall und so. Und da war ich schon so, nee, I don't wanna, ich will, also ich bin stressresistent, das glaube ich schon und ich glaube auch, dass ich das relativ gut mache und auch diesen Drahtseilakt hinkriege und so. Aber da hätte ich so null Bock drauf. Also die ganze Zeit so duckmäuserisch irgendwie zu sein und zu sagen, ne, so, wenn ich das von mir aus machen möchte, dass ich sage, ich möchte dir jetzt hier einen Wunsch erfüllen, weil du sollst hier eine gute Zeit haben, du bist der große Künstler, weil ich das so von mir heraus antizipiere und das irgendwie rüberbringe, ist das was völlig anderes, als wenn du ankommst und sagst, ich bin der große Künstler und du bist nix und ich habe dir hier alles zu sagen und so.
Ja.
Und diese Dynamik habe ich halt in der Zusammenarbeit mit dir halt null. Natürlich auch, weil wir auch, also,
klar.
Ne?
Wir haben ja auch ein ganz anderes Verhältnis zueinander, als man das im Regelfall hat.
Genau.
So.
Und sonst würde ich das auch never machen. Man muss aber auch sagen, das wollte ich gerade schon sagen, es ist natürlich ein Unterschied, ob du als Tourmanagement mit einer, also eine Person quasi zufriedenstellen musst.
Ja.
Oder 16 Personen.
Ja.
Und das finde ich halt so viel, viel, viel anstrengender.
Klar, ja.
Ja. Ich überlege gerade, warum, weil du bist ja auch nicht da die ganze Zeit damit, also weder bei dir, bei der einen Person bin ich auch nicht die ganze Zeit damit beschäftigt zu sagen, was kann ich dir jetzt Gutes tun, was möchtest du jetzt haben, was soll ich nur machen?
Ja.
Bin ich aber den 16 Personen auch nicht, aber da kommen natürlich viel mehr kleine Probleme auf einen Haufen, ne?
Einmal das, dann musst du ja auch, klar, es kommt nicht die ganze Zeit was, aber du musst sehr doll umswitchen.
Ja.
Weil die völlig unterschiedliche Probleme haben und ja auch unterschiedliche Menschen sind alle.
Ja.
Das heißt, nicht nur musst du unterschiedliche Probleme behandeln, sondern auch unterschiedlich mit den Leuten umgehen.
Ja, ja,
und
das stimmt.
Das, was man auch nicht vernachlässigen darf, ist, dass allein das Potenzial ist eine Belastung.
Mhm.
Allein das Potenzial, dass 16 Leute ein Problem haben könnten, wiegt schon mehr, weil es ist wie mit den, 500 Leute sind jetzt aber 40 Leute mehr als 460, jetzt muss ich aufgeregt sein.
Ja.
16 Leute sind mehr als eine Person, da können mehr Probleme auf mich zukommen.
Ja.
Selbst wenn du das nicht aktiv denkst, ist das ja zumindest so unter- oder halbbewusst, so ist ja da, ist eine Möglichkeit. So, und allein das ist ja schon, ist ja auch schon eine Belastung. Und dann ist es halt einfach auch komplexer.
Ja.
So, das ist eine völlig andere Produktion.
Sowohl als auch.
So, und der Tagesablauf ist auch ein ganz anderer.
Ja.
So.
Ja,
da,
ja,
natürlich.
Das
also da ist schon ordentlich. Ja, aber wo wir herkommen mit diesem, Starallüren und ich bin der große Künstler. Mhm. Das ist so Unsicherheit. Das ist einfach nur, das sind kleine, unreife
Würstchen.
Kinder eigentlich, die halt ganz viel Angst haben in dem Moment und dann halt und halt auch nicht wissen, wie sie mit sich selber umgehen sollen. Deswegen muss ihnen bloß alles verziehen werden. Aber alle anderen müssen perfekt machen, weil sonst ist ja das in Gefahr. Das ist ja was, was ich nicht kontrollieren kann. Mhm. Bei einem selber, ja gut, da weiß man ja. Man beurteilt sich selber nach den Intentionen und die andere nach ihren Handlungen.
Ja, und, ja stimmt.
Und das ist wirklich einfach nur Angst.
Angst, ja.
Aber auch wenn man verstehen kann, wo das herkommt und man auch Mitgefühl haben kann dafür, wo das herkommt, ist trotzdem nicht okay, so mit den Leuten umzugehen.
Nee,
wirklich
will
nicht.
Will ich auch nie machen.
Nee.
Ja.
Und ich glaube auch, dass das auch mehr wird. Also, dass das schon so ein Ding ist, was sich steigert, diese Unsicherheit, wenn da 1000 Leute im Publikum sind und 5000 und es wird dann immer größer und dann sind das dann auf einmal, weiß ich nicht, Choleriker oder sowas.
Ja.
Und ja, und ich glaube auch, dass es muss schon auch es ist total unwissenschaftlich und ich kann das nicht belegen und bla bla bla. Es ist nur meine Vermutung. Es ist nur meine Interpretation, wie ich die Welt sehe, wie sich die Welt mir darstellt oder was auch immer. So, ich glaube auch, je größer du wirst, wenn du nicht ganz doll auf dich achtest, je größer du auch werden willst, desto mehr muss irgendwas in dir nicht in Ordnung sein, dass du da überhaupt so viel Anerkennung von so vielen Leuten brauchst. So, nicht alle, also ich würde jetzt nicht den Umkehrschluss machen, nicht alle Leute, die so groß sind, haben zwangsläufig mega einen Knacks weg, sondern, weil es gibt bestimmt auch Leute, die haben, die kümmern sich ganz viel um sich, die versuchen das auszugleichen und zu lernen und sich zu entwickeln, wo das sich dann auch natürlich entwickelt hat und natürlich gewachsen ist und so weiter. Aber ich glaube, dass bei vielen auch einfach, je größer das Loch in einem selber, desto mehr Leute im Außen muss man dann da rein, deren Applaus muss man dann da reinstopfen, damit das ausgeglichen wird.
Ja, und ich glaube, es ist auch, wenn du das jetzt so beschreibst, kommt mir ein Gedanke, dass es so eine Art Schutzmechanismus ist, dieses ne, Star-Allüren, also ich darf jeden Fehler machen und alle anderen keinen, ist ja, also das bietet dir eine super Projektionsfläche, ne? Also wenn da jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, da kommen jetzt 10.000 Leute zu was für einer Show auch immer, keine Ahnung, suchst dir aus, Konzert, Comedy ist mir egal, Theater.
Darts.
So, und du hast jetzt als Künstler oder Künstlerin die Verantwortung, diese 10.000 Menschen zu unterhalten. Die kommen, damit du ihnen was Tolles gibst und sie einen tollen Abend haben.
Ja.
So. Und wenn jetzt aber quasi jemand in Niedrigrangigeres, in Anführungsstrichen, schuld ist an etwas, dass es nicht so glatt gelaufen ist, ja, dann kannst du ja sagen, ich hätte eine fantastische Show gespielt, hätte der nicht einen Fehler gemacht. So, weißt du, du kannst das so, du kannst das so abwälzen. So, ich bin der große Künstler, ich darf jeden Fehler machen, alle anderen keinen.
Ja.
Und wenn die dann doch einen machen, dann ist ja, also, dann konnte ich ja nichts dafür, dass das jetzt nicht so gut lief, weil der hat ja einen Fehler gemacht.
Ja.
Und das ist irgendwie menschlich, glaube ich.
Ja, das ist sehr menschlich, ist sehr ungerecht, aber sehr menschlich.
Ja, sehr, 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 sehr ungerecht. Ja. Aber es ist auch, finde ich, also egal, ob da jetzt 10 oder 10.000 sitzen, da irgendwie, also das ist ja trotzdem eine Verantwortung, die du trägst.
Ja.
Klar, es ist nicht, also es stirbt niemand, wenn das jetzt kein perfekter Abend wird.
Ja.
So, ne, wie gesagt, keine Operation am offenen Herzen, so. Aber man hat ja doch dieses so, wow, okay, die sind jetzt für mich hier und wenn ich jetzt nicht performe, dann haben die einen schlechten Abend. So, weißt du? Das ist ja schon ein, was auch einen irgendwie unter Druck setzt. So.
Total. Ich glaube, da hängen mindestens zwei Prämissen drin, die eigentlich so nicht sein müssten.
Mhm.
Ne? Du bist, klar, du bist irgendwie verantwortlich für die Leute, aber auch nicht 100%. Also ja, du kannst nicht, halt, es gibt halt auch Leute, die sitzen da drin, da kannst du nichts machen.
Mhm.
So, da bist du nicht der Mund für diese Ohren und die hatten vorher schon einen beschissenen Tag und kommen da nicht raus und dann kannst du halt auch arbeiten und ziehen und machen. Ja, da könntest du die beste Comedy-Show aller Zeiten spielen, die beste Darts-Partie aller Zeiten spielen, die hätten trotzdem eine schlechte Zeit.
Ja, ja,
so,
ja,
die Leute, also das ist halt schwer zu sagen, die Leute sind halt auch viel selbstverantwortlich für ihre Gefühle. Gleichzeitig, natürlich, wenn du da rausgehst und sagst, hey, hier ist ich mache jetzt hier diese Show für euch, hast du natürlich irgendwie auch die Verantwortung, dann Leuten diese Show zu machen. Und ich persönlich würde sagen, aber das, ich habe halt auch einen hohen Anspruch an mich, ich würde sagen, ich möchte auch immer die beste Show machen, die mir an dem Abend möglich ist.
Das ist das, was ich meine. Also nicht, du trägst ja nicht for real Verantwortung,
ja,
aber du hast so in dir dieses,
ja,
ich will jetzt hier eine geile
Das Show. Ist aber, also ich finde, das ist was Positives.
Mhm.
Das macht mir natürlich ein bisschen Druck,
ja,
aber das ist ja selbstgewählter Druck. Also das ist ja wirklich nicht auch nicht, dass ich glaube, dass ich das machen müsste.
Mhm.
Ich weiß, dass auch ich nur ein Mensch bin und dass ich auch bei manchen nichts machen kann. Aber ich möchte das den Leuten geben aus Dankbarkeit dafür, dass sie kommen und mir Geld
den
geben.
Den Vertrauensvorschuss geben.
Genau.
Ja, ja,
gleichzeitig
ja.
weiß ich aber auch, Dave Chappelle hat mal gesagt, I'm Evel Knievel. I get paid for the try. Also solange ich versuche, das zu machen, ist meine Seite des Vertrags erfüllt.
Ja.
So.
Und ich finde, man muss auch noch dazu sagen, Jan-Philipp, immer wenn ich mir Shows angucke, auch egal, ob Theater, Konzert, Comedy, egal, immer wenn Fehler auf der Bühne passieren, ist das maximal sympathisch.
Kommt super drauf an, wie die Person auf der Bühne damit umgeht. So, angenommen, es passiert ein Fehler auf der Bühne und dann fängt die Person an zu weinen und läuft weg.
Ja, na klar. Aber ich meine, dass auf der Ebene, dass in der Regel wird das ja dann einfach übergangen, ne? Man hat sich irgendwie verspielt oder den Einsatz verpasst oder den Text vergessen oder so und dann wird das so überspielt und dann ist ja das, was häufig passiert bei den Leuten auf der Bühne, zumindest was ich dann immer beobachte, Panik. Wir haben uns verspielt. Ich habe den Einsatz verpasst, ich habe den Text vergessen.
Ja.
Und denkst du so, scheiße, das finden die Leute jetzt ganz doof. Und das finden die Leute ja aber nie doof. Die finden das ja immer total süß und total lustig.
Ja.
Weil das ja dann auch irgendwie was Besonderes ist.
Das ist halt der Charme von so einer Live-Performance.
Genau.
So.
Genau.
Und deswegen finden die Leute das ja auch doof, wenn du dann quasi Vollplayback machst.
Ja, total.
Ne?
Ja.
So, ja, dafür muss ich nicht rauskommen. Da kann ich auch zu Hause die CD einlegen.
Ja, richtig.
So, sei menschlich, weil das macht halt nahbar. Und deswegen, ich glaube, also wenn irgendwie ein Fehler auf der Bühne passiert und dann die Leute so total nervös werden und danach ist die Stimmung off, das mögen die Leute nicht. Mhm. Aber solange du musst nicht mal besonders clever oder besonders witzig sein. Solange du einfach souverän bleibst und irgendwas sagst, reicht das im Regelfall schon aus.
Genau.
So, weil da ganz viele andere Sachen passieren, die das halt, wie du beschreibst, halt süß und cool und besonders machen.
Ja, ja, genau.
Und wir hatten zum Beispiel gestern eine Situation, die in die Richtung ging, wo auf einmal sich ohne dass das irgendwie abgesprochen war und das war auch so mitten im Erzählfluss, änderte sich das Licht.
Ja.
Es wurde auf einmal mehr lila auf der Bühne.
Ja.
Und ich hielt so inne und guckte so und die Leute waren auch so, huch, und ich so, huch, was ist denn da passiert? Carsten, wolltest du das Licht noch bisexueller machen? ich habe schon Bisexual Lighting auf der Bühne, ich habe schon so rot und blau im Wechsel und dann hat er noch mehr lila dazu gemacht und es gibt ja auch dieses Meme Bisexual Lighting und so und war halt dann voll die coole, lustige Situation und auch jetzt nicht so, dass ich, ich habe jetzt ja auch den Techniker nicht bloßgestellt und sowas.
Der hat auch so gemacht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der hat so die Hand hoch, so, Entschuldigung, Schere, meine Schuld.
Ja, habe ich nicht gesehen, war es schon da zu dunkel im Publikum.
Ja.
Ich habe hinterher nochmal mit ihm gesprochen und dann hat er sich auch nochmal entschuldigt und ich sagte so, du, das hat dem überhaupt keinen Abbruch getan, wir haben das ja auch gut gehandelt bekommen, so. Und er meinte, ja, so, ja, du, nee, Also das habe ich dann nicht zu ihm gesagt, wenn mir das erst jetzt so klar wird, warum einer der Gründe, weswegen ich wir sage in so einer Situation ist, ja klar, ich habe dann was Lustiges dazu gesagt, aber das ist halt auch mein Job. Aber dein Job ist halt dann in dem Moment den Fehler zu beheben und da das wieder in die Bahn zu bringen. Ja. Und das hast du ja auch gemacht. Da war ja nicht danach alles lila die ganze Zeit oder das Licht komplett aus oder was auch immer und wir mussten die Show abbrechen, sondern wir haben das schon zusammen gemacht. Und außerdem will ich die Leute natürlich auch mit ins Boot holen. Wir waren gemeinsam in dieser Situation, nicht du hast einen Fehler gemacht und ich sag bababa. Und wir waren zusammen in der Situation und sind zusammen damit umgegangen. So. Weil es ist ja auch ein, war ja auch ein Versehen. So. Der, das hat er ja auch nicht beabsichtigt. So. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, seinen Fehler auszugleichen, zumindest mit meinem Partner. So, den Technikpart kann ich nicht machen. Aber für die Stimmung, für die Leute, da kann ich was machen, dass das für alle cool bleibt. Und das ist doch, also warum denn nicht?
Und ich glaube, wenn du, also ich glaube, die Leute hätten sogar gelacht, also es war schon lustig, als so, ne, also man sah von hinten wirklich so, also es sind einfach mehr Scheinwerfer angegangen.
Ja.
Und du hast ja so, dich so rum, wie in so einem Cartoon, so, hast du dich so rumgedreht und das war ja schon lustig genug. Also hättest du danach dann einfach weitergemacht, Carsten hätte das Licht, das wäre schon lustig genug gewesen. Ja, du bist dann noch weiter drauf eingegangen, weil du auch spontan drauf reagieren kannst.
Ja.
Aber schon das ist ja so süß und so lustig. Ja. Da passiert irgendwas, du machst, und machst dann weiter.
Ja.
Das reicht ja schon.
Ja, weil es auch das ist ja schon ein verbindendes Element mit dem Publikum. Den Leuten ist das ja auch aufgefallen.
Genau, alle machen ja innerlich. Genau.
Genau, es ist so stating the obvious so ein bisschen. Ich drücke das aus, was die Leute auch gedacht haben. Ja. Das verbindet einmal und es zeigt halt auch den Leuten, hey, ich bin auch im Moment hier gerade und ich kriege das auch mit, was ihr auch mitkriegt.
Ja, genau.
Und
es ist das live.
Zeigt halt den Leuten, dass es nicht voll Playback ist, dass es auch nicht ich einfach nur Text aufsage, sondern ich mit den Leuten da bin und deren Gefühl teile und so.
Total.
Das zeigt auch wieder auf das, was wir am Anfang erzählt haben, dieses so persönlich sein, mit den Leuten da sein, im Moment sein. Deswegen mag ich häufig es ist nicht nur eine Kabarettkrankheit, sondern es ist auch bei Comedy, wenn die Leute so wie, also wie schlechte Schauspieler ihren Text aufsagen und der ist immer gleich. Das Volker Pispers zum Beispiel, einer der größten Kabarettisten, die wir hatten. Und der hat zum Beispiel auf Reinrufe reagiert, die gar nicht passiert sind. Die hat der in sein Skript gemacht und dann so getan, als hätte jemand das reingerufen.
Die Panne!
Ja, nur halb Panne, weil so ein bisschen hat er damit auch die Gedanken antizipiert, die also die Leute auch wirklich gedacht haben an der Stelle. Aber es ist künstlich.
Ja.
Es ist total künstlich. Es wäre wahrscheinlich charmanter gewesen, wenn er sowas gesagt hätte wie, ich weiß, was Sie jetzt denken und dann da, anstatt halt so zu tun, als ob das jemand ausgesprochen hätte. Ja. Weil das ist ja dann was die Leute rausbringt. Und
vor allem, also wie, wenn das ja niemand aus, oder hat er sein Tourmanagement dahingesetzt und gesagt, ruf an der Stelle.
Nee. Der hat zum Beispiel gesagt, die Umlagenfinanzierte, es war immer so, die umlagenfinanzierte Rente, das war so einer seiner zentralen Themen.
Schnittig.
Ja, total griffig. dann war so, die umlagenfinanzierte Rente, das kann ja nicht funktionieren. Wie bitte? Aufgrund der umgedrehten Alterspyramide? Ja, da haben Sie natürlich recht. So, sowas in der Richtung. Ich habe es jetzt noch mehr cringe gemacht, als er es gemacht hat, weil mir auch jetzt nichts Konkretes, Zitatmäßiges eingefallen ist, aber so nach dem Motto.
Nee, lass.
Ja, und das ist halt, ich finde das halt doof.
Ja.
Oder wenn auch so, du merkst es schon daran, wie die Leute sprechen, dass sie teilweise Text aufsagen und es ist immer gleich. Und das ist ja jetzt nicht so, dass die Leute dann sich abgeholt fühlen.
Nee, und ich finde, das wirkt auch so, als wäre das halt nicht geactet fürs Publikum, das da sitzt, sondern geactet für eine Aufzeichnung.
Genau.
Also ich finde das sowieso, wenn Shows oder was auch immer aufgezeichnet wird und dann das Publikum, das vor Ort ist, wird so ganz egal, sondern Hauptsache für die Aufzeichnung ist gut. Und ich finde dieses so tun, als wäre da ein Zwischenruf, ja, da sitzen 300 Leute im Publikum, die wissen, dass es diesen Zwischenruf nicht gegeben hat.
Ja.
Vielleicht hinten fragen sich so ein paar, hä, habe ich das hier hinten nicht gehört oder so?
Ja.
Aber viele sind ja auch so, da hat jetzt gerade niemand irgendwas gesagt.
Ja.
Aber in der Aufzeichnung kommt das dann lustig rüber, weil man, wenn man das dann am Bildschirm anguckt, denkt, ach ja, lustig. Und das finde ich immer ganz schlimm, irgendwie auch auf eine Art respektlos den Leuten gegenüber, die da live sitzen, die eben genau dieses Live-Feeling haben wollen. Da passiert mal ein Fehler, da passiert was Unerwartetes. Das ist ganz menschlich und ganz nah.
Ja.
Deswegen lieben wir diese Live-Geschichten. Man ist da so drin und dann irgendwie mitzukriegen, okay, das passiert hier gerade gar nicht für uns, sondern für die Kamera und eigentlich für andere, das, dann wird es unpersönlich. Und
total.
Ich finde auch, würde so halt gehen zu sagen, irgendwie respektlos.
Ja, und ein Teil von, weswegen wir live mögen, also der größte Teil ist natürlich die Verbundenheit mit der Person auf der Bühne, mit den Leuten drumherum.
Ja.
Ne, oh, wir lachen alle, ich gehöre dazu.
Ja.
Das klingt jetzt ein bisschen zynisch abwertend, aber das ist ganz ehrlich gemeint.
Total.
Aber ein Teil der Faszination und warum live so geil ist, ist auch den Drahtseilakt zu beobachten.
Mhm.
Es ist halt auch dieses, es kann schief gehen jetzt in diesem Moment.
Ja.
Es ist halt auch die Faszination von jemand, es steht auf einer Slackline und kämpft gegen einen Hai.
Mhm.
Und was ist, wenn er runterfällt oder gefressen wird?
Ja.
So. Und wenn dann, das ist Profisport, genau dasselbe auch schlussendlich. Zirkus, Drahtseil, Hochseil, gedönste Sachen, auch dasselbe. Wenn dann die Person auf dem Hochseil stolpert, taumelt, oder der Typ auf der Bühne, also es passiert was Unvorhergesehenes, oder man verspricht sich auf der Bühne, oder es ruft jemand was rein, was nicht nett gemeint ist oder sowas. Das ist das Stolpern auf dem Hochseil. Oh, wird er fallen?
Ja.
Nee, er hat sich gefangen. Oh, Gott sei Dank. Das ist Dramaturgie. Das ist halt, ist halt Faszination zu sehen
total.
An dieser Tanz auf dem Vulkan.
auf dem Vulkan.
Ja, ich hatte noch was anderes zu diesem respektlos und künstlich. Genau, selbst das und das so also als letzten Gedanken zum Abschluss der Folge, selbst das, was wir gerade beschrieben haben, dieses, hey, wir wollen das authentisch und Verbindung und nahbar und nicht aufgesagt, selbst das ist eine Geschmacksfrage.
Ja,
aus unserer Perspektive ist das total logisch. Und für euch, die ihr da draußen das hört, ihr vielleicht, wahrscheinlich teilt ihr diese Ansicht, so, weil ihr mögt ja auch die Sachen, die ich mache und wahrscheinlich auch Leute, die das so ähnlich machen. Aber es gibt da draußen auch ganz, ganz viele Leute, die brauchen dieses Aufgesagte und dieses Künstliche, damit die das Gefühl haben, ah, okay, hier passiert was Vorbereitetes, hier passiert was Überlegtes, hier passiert was Aufgeführtes.
Ja.
Das kommt denen dann wertiger vor, als wenn das so authentisch plaudernd ist.
Ja.
Das ist dann immer so, ach ja, das ist ja, das hat er ja jetzt so aus der Luft gegriffen.
Genau. Das könnte ich ja auch.
Ja, so. Genau. Das ist ja nur Quatsch machen, improvisatorisch mit Freunden, so in dem Moment heraus. So.
Ja.
Die verstehen mich den Trick an der Stelle.
Ja,
also,
total.
Oder beziehungsweise wertfrei gesprochen, die möchten das.
Möchten das
also, sie finden was anderes gut. So.
Ja, auch dieses dann so ein overgeactetes Theaterstück. Ist dann so, ach, oh weh.
Ja.
So, ne, wie man ja früher auch Filme gemacht hat, bis man gemerkt hat, das kommt nicht so gut an. Ne? Also ganz alten Filme sind ja auch so Theatergeschauspielert so.
Ja.
Und es gibt, ergibt ja
Jonathan.
Es ergibt ja im Theater auch total Sinn, wenn du
keine Mikros hast, die Leute 50 Meter weit weg sind.
Exakt, dann halt alles und dann ja auch so eine, keine Ahnung, so eine einfache Situation darstellen möchtest und so, dann musst du natürlich, damit alle das sehen, deswegen ist man ja auch so übergeschminkt und so.
Oder stell dir vor, du hast noch ein Orchester dabei oder eine Band oder sowas. Sowas
muss
ja nicht mal Musical oder Oper sein. Also es gibt ja auch genug Theaterstücke, wo einfach so ein bisschen, oder zumindest gab es das früher, wo dann so ein bisschen musikalische Begleitung ist. Da musst du auch drüber hinweg schauspielern. Du musst auch groß genug sein, damit das klappt. Aber da haben die Leute halt gelernt, ah, das ist Theater.
Genau.
Und wenn die das dann heute nicht bekommen, dann denken die, ah, das war ja kein gutes Theater.
Genau. Weil so. Es muss dann total, es muss am besten so anspruchsvoll sein, dass ich nichts davon verstanden habe. Dann ist wirklich gut.
Ja.
Und das ist ja fair. Die Leute sollen das genießen. Das ist ja was ganz, was Feines und so.
Ja.
Ich find's ätzend.
Ich auch.
Ich auch. Blä.
Ja.
Naja. Okay. Das ist doch ein schönes Ende, wenn ich
gemacht habe. Ja. Schöne Folge. Auch cool, das mal so auf Tour zu machen.
Ja, ne?
Hier
im Hotelzimmer.
Und
Magnus.
Wir hätten im Hotelzimmer Magnus.
Ja, hier auf der Flasche steht Magnus.
Ach so.
Ich dachte, ein bisschen in Irre führen.
Magnus Imperial.
Steht das da? Ja.
Auf den Flaschenhals.
Ja. Ich dachte, da steht Feinperlig. Bist du dumm, Alter? Nein, ich bin dumm, Alter.
Imperial ist Latein und bedeutet feinperlig.
Ja. Und der Imperator ist der Feinperlige?
Der ist der Feinperligste, deswegen darf er herrschen.
Ergibt Sinn.
Ja. Cäsar hatte eine ganz feine Perlage, deswegen.
Das klingt nach was Schmutzigem.
Schon auch ein bisschen. Ja. Okay. Wir
hören uns.
Jetzt muss ich ganz doll an mich halten, dass ich nicht das von Cold Mirror mache.
Ach, wir hören uns alle gegenseitig.
Hören uns alle gegenseitig.
Ja. Ich wollte eigentlich auch, wir hören uns nächste Woche.
Nächste Woche, wieder. Nächste Woche Sonntag.
Ja.
Nächste Folge. Habt eine schöne Woche.
Ja,
kommt in die Shows,
genau.
Die sind sehr gut.
Schaut euch Live-Sachen an.
Das ist wahrscheinlich auch Pi mal Daumen für alle Kunstformen, das, womit ihr die KünstlerInnen am besten unterstützen könnt.
Prima Daumen.
Streaming, gibt nicht so viel Geld, aber von Tickets, da verdient man häufig ganz gut dran. Also zumindest ich.
Ja, die meisten,
ja.
Würde sagen.
Deswegen.
HDGDL.
Live.
Na, 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 na.
Kommt gut durch den Raum und die Zeit.
Tschüss.